ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 8. März. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Und wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und wir arbeiten natürlich die ganze Woche immer an diesem Podcast. Viel Recherche gehört dazu und da gibt es, sagen wir mal, nicht durchgehend vergnügungssteuerpflichtige Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Durchforsten verschiedenster Informations-, aber eben auch Desinformationsquellen. Einfach damit wir wissen, was im Zusammenhang mit dem Krieg so alles geschrieben wird, auch gesponnen wird, etwa bei X, dem alten Twitter. Viel Unsinn ist dabei. Aber eben nicht nur. Und deshalb tun wir uns das Ganze jeden Tag aufs Neue an. Unter anderem, um den immer neuen Tiraden, sagen wir mal, des russischen Talkshow-Propagandisten Wladimir Solowjow zu lauschen. Der hat jetzt mit seinen Gästen mal überlegt, wie man es den Franzosen oder eben auch den angeblich ja weiterhin nicht vernünftig entnazifizierten Deutschen mal so richtig zeigen könnte, sollten die der Ukraine weiterhin und womöglich noch mehr Waffen liefern. Seine Idee, mal wieder, nicht kleckern, klotzen und gleich komplette Städte kaputt machen.
Париж, Лион, Марсель,
Лион, хороший город.
Лион.
Там праздник огня есть, да.
Лион,
да.
Paris, Marseille, Lyon. Schöne Stadt übrigens, die haben so ein Feuerfestival. Und dann Deutschland, als Rache für Taurus. Was wollen wir da zerstören? Hamburg?
Klar, Hamburg.
Und Garmisch-Partenkirchen.
Oder München vielleicht?
Wir sollten Sie fragen, auf welche Stadt Sie verzichten können.
Rammstein?
Damit Sie kapieren, wohin diese Idioten das Land bringen.
Idioten, возглавляющие эти страны.
Anfangs habe ich das alles noch mit einem Schulterzucken abgetan. Propaganda eben, plumpes Bangemachen, mehr nicht. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders und da bin ich nicht alleine. Es wird gezündelt und das ist gefährlich. Sogar die New York Times hat jetzt eine Serie gestartet, die sich mit dem gestiegenen Risiko des Einsatzes von Atombomben beschäftigt. Wie groß ist die Gefahr, dass der russische Präsident Putin irgendwann doch auf den roten Knopf drückt? Was treibt den Mann eigentlich an? Das fragen immer wieder unsere Hörerinnen und Hörer. Und weil seine Wiederwahl jetzt Mitte dieses Monats als sicher gilt, fragen sich viele auch, ob es überhaupt noch Hoffnung gibt auf ein anderes Russland, ein friedliches, eines, das sich ans Völkerrecht hält und dessen Eliten das eigene Volk eben nicht länger beklauen oder knechten. Da muss man schon ein sturmfester Optimist sein, um an sowas zu glauben, anders als Stanislav. Das ist ein alter Mann aus Budka im Ural, dem Geburtsort übrigens von Putins Vorgänger und Förderer Boris Jelzin. Stanislav hält nichts von seinem Präsidenten und er hat sich getraut, das auch westlichen Journalisten so zu sagen.
Putins Zustimmungsrate war niedrig, doch nach seiner Kriegserklärung unterstützten ihn immer mehr Menschen. Putin hat das genauso vorhergesehen, sonst wäre er bestimmt nicht in den Krieg gezogen. Wir wären besser dran gewesen, für eine Frau zu stimmen. Diese schrecklichen Kämpfe sind schlecht für uns alle und für alle um uns herum. Die Welt hat sich verändert.
Russland hat sich verändert, ist zu einem gefährlichen Ort geworden für jede Opposition zum Beispiel, aber eben auch für Touristen und noch mehr für Journalisten aus dem Westen. Einer davon ist unser Korrespondent Frank Eichmann. Mit ihm rede ich gleich über dieses Land, das so viele Grenzen durchbrochen und so viele Träume zerstört hat. Wenn schon nicht das eigene Volk, wer oder was könnte Putin noch stoppen? Das fragen sich die Menschen natürlich auch in der Ukraine und zwar mit viel größerer Dringlichkeit, als wir das tun. Denn die Lage dort, Anna, ist weiterhin ziemlich düster.
Ja, also nach der russischen Eroberung des total zerstörten Städtchens Avdiivka, das ist ja in der ostukrainischen Region Donetsk, da wächst jetzt die Sorge bei den Ukrainerinnen und Ukrainern und zwar bei denen, die in den Dörfern und Städtchen rund um Avdiivka entlang und hinter der Front leben. Und zwar wächst bei ihnen die Sorge, dass den russischen Truppen dort noch weitere Durchbrüche gelingen könnten. Das berichten jedenfalls die Kollegen Kollegen der britischen BBC. Und sie nennen auch eine interessante Zahl. Und zwar seit Beginn der russischen Vollinvasion vor 2 Jahren haben inzwischen 2/3 der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in dieser Region Donetsk gelebt haben, das Gebiet verlassen. Das sind 1,2 Millionen Menschen, die inzwischen geflohen sind. Das heißt aber auch, etwa 600.000 leben weiterhin dort in der Nähe der Front. Und die haben natürlich große Sorgen. Und die russischen Kräfte beschießen unterdessen weiterhin Ziele in der Ukraine und überall in der Ukraine mit Raketen und Drohnen. Am Donnerstag sind zum Beispiel in der nordukrainischen Stadt Sumy offiziellen Angaben zufolge mehrere Menschen getötet worden und auch verletzt worden. Es ist ein Krankenhaus angegriffen worden und eine Schule, also wirklich zivile Ziele. Und in seiner abendlichen Ansprache sagte der ukrainische Präsident Selenskyj wörtlich, der russische Staat wird für dieses Übel definitiv zur Verantwortung gezogen. Und Selenskyj selbst ist jetzt zu einem russischen Raketenbeschuss vergleichsweise nahe gekommen. Das war am Mittwoch. Da war er zusammen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Und etwa 150 Meter von Selenskyj und Mitsotakis Autokolonne entfernt ist dann eine russische Rakete eingeschlagen.
Präsident Selenskyj und seine Mitarbeiter führten uns durch den Hafen. Sie erklärten uns seine Bedeutung für die ukrainischen Exporte und zeigten uns die erheblichen Schäden, die der Hafen erlitten hat. Wir hörten die Sirenen und kurz darauf, als wir in unsere Autos stiegen, hörten wir eine große Explosion. Ich denke, das ist für uns die eindringlichste Erinnerung daran, dass hier ein echter Krieg herrscht, jeden Tag.
Und das ist nach Mitsotakis, dem griechischen Ministerpräsident, auch ein weiterer Grund dafür, warum europäische Staats- und Regierungschefs die Ukraine besuchen sollten, persönlich besuchen sollten, um sich eben aus erster Hand einen Eindruck zu verschaffen. Und nochmal ein Blick auf diesen Raketen, den russischen Raketenangriff auf Odessa. Dabei sind 5 Menschen laut eines Sprechers des ukrainischen Militärs getötet worden.
Anna, es gibt auch noch gute Nachrichten, frage ich mal ganz kurz dazwischen.
Ja, es gibt noch gute Nachrichten. Also Gut. Wir hier bei Streitkräfte und Strategien verfolgen jetzt ja schon seit der Münchner Sicherheitskonferenz mit großer Aufmerksamkeit die Aktivitäten des tschechischen Präsidenten Peter Pavel. Der hatte ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Artillerie-Munitionsinitiative angekündigt, so will ich das mal nennen. Er sagte ja da, er habe 800.000 Artilleriegranaten außerhalb der EU ausfindig gemacht und das sollen Granaten sein, die in vergleichsweise kurzer Zeit an die Ukraine geliefert werden könnten. Vorausgesetzt natürlich, es finden sich jetzt genügend Länder, die auch diese Artilleriemunition bezahlen und da macht es nun den Eindruck, dass ein Anfang gemacht ist. Der tschechische Präsident Pavel hat am Freitag angekündigt, dass die ersten 300.000 der insgesamt gefundenen, von ihm gefundenen 800.000 Artilleriegranaten beschafft werden können. Dafür stehe die Finanzierung. Insgesamt wollen sich bislang 18 Staaten an dieser Munitionsinitiative beteiligen. Am Mittwoch hatte sich auch der deutsche Regierungssprecher zu Wort gemeldet und hatte gesagt, Deutschland sei auch dabei. Und daneben sind dann noch Frankreich, Niederlande, Belgien, Kanada, Dänemark, Litauen und auch Norwegen mit an Bord. Und dann gibt es noch eine Ankündigung aus Paris. Laut französischem Verteidigungsminister Le Cornu will Frankreich ab diesem Sommer Militärausrüstung durch französische Rüstungsunternehmen auf ukrainischem Boden produzieren lassen. Und Le Cornu sagte wörtlich, 3 französische Unternehmen werden mit ukrainischen Firmen zusammenarbeiten, vor allem im Bereich Drohnen und Landausrüstung, um Ersatzteile auf ukrainischem Boden zu produzieren. Und was das Thema Drohnen angeht, da kommt auch eine kleine weitere gute Nachricht von den Briten. Und zwar wollen die Briten der Ukraine 10.000 Drohnen zur Verfügung stellen. Das hat der britische Verteidigungsminister Grant Shapps bei seinem Besuch in Kiew am Donnerstag mitgeteilt. Und dann noch eine Neuigkeit, die auch mit Großbritannien zu tun hat. Und zwar geht es um den entlassenen ukrainischen militärischen Oberbefehlshaber Valery Saluschny. Über den haben wir ja viel hier schon gesprochen. Er soll neuer Botschafter in London werden.
Bleiben wir doch gleich mal bei Großbritannien, Anna. Es sind ja einige britische Minister in diesen Tagen auf Reisen. Am Donnerstag zum Beispiel der jetzige britische Außenminister, ehemalige Premier David Cameron, der war bei Annalena Baerbock, also bei seiner Kollegin in Berlin. Ja, hatte wahrscheinlich auch den Grund, dass ja in der vergangenen Woche viele in Großbritannien ziemlich sauer waren auf Kanzler Scholz, weil der öffentlich angedeutet hatte, dass britische Soldaten in der Ukraine sein könnten, um dort ein Auge auf die britischen Marschflugkörper Storm Shadow zu haben. War das jetzt Thema beim Besuch von Cameron?
Also wenn es Thema war, dann nur hinter verschlossenen Türen. Vor den Journalisten waren Cameron und Baerbock außerordentlich herzlich zueinander und wollten zu diesem Thema in der Pressekonferenz nichts sagen. Auch auf den russischen Lauschangriff gegen die deutschen Luftwaffenoffiziere ist Cameron nicht eingegangen. Und man hat ganz klar gemerkt, ihm war vor allem eine Botschaft wichtig, dieses Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Er sagte wörtlich, ich möchte nicht einem russischen Narrativ über Spaltung zwischen Verbündeten in die Hände spielen. Und er sagte noch, er sehe eine unglaubliche Einigkeit zwischen den Verbündeten, eine unglaubliche Einigkeit in der NATO. Und dann gab es noch eine zweite Botschaft von ihm. Das war eine sehr elegant formulierte Ermunterung an Deutschland, die Ukraine noch mehr militärisch zu unterstützen. Und Cameron hat wiederholt, Deutschland helfe der Ukraine bereits sehr stark und das beeindrucke ihn auch. Und alle Entscheidungen, was jetzt militärische Hilfe angeht, das seien natürlich souveräne Entscheidungen jedes einzelnen Landes. Aber der britische Außenminister hat auch darauf verwiesen, wie viel die Ukrainer mit den britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow schon hätten anfangen können.
Ich weiß, dass das, was wir den Ukrainern gegeben haben, ihnen geholfen hat, sich der schrecklichen Invasion zu widersetzen und die russische Aggression zurückzuschlagen. Und all jenen in Deutschland, auf dem Kontinent und weltweit, die ein Ende dieses Konflikts wollen, die eine friedliche Einigung auf unserem Kontinent wollen, ich stimme dem absolut zu. Aber man erreicht Frieden durch Stärke. Man erreicht Frieden dadurch, dass man klar macht, Putin kann nicht gewinnen. Man erreicht Frieden, indem man den Ukrainern hilft und das liefert, was sie auf dem Schlachtfeld brauchen. Denn sie kämpfen für ihr Land, in das illegal eingedrungen wurde. Und es ist unser Recht, alles zu tun, was wir können, um ihnen zu helfen, sich gegen diese Aggression zu wehren.
Interessant fand ich in diesem Zusammenhang, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat sich auch noch einmal dezent für den Taurus-Marschflugkörper ausgesprochen. So konnte man es jedenfalls verstehen. Sie hat den Stier jetzt nicht beim Namen genannt.
Wer das ignoriert, dass es ein Vernichtungskrieg ist, wer ignoriert, dass man jetzt alles mobilisieren muss, damit die Ukraine zum Frieden kommen kann, der handelt fahrlässig. Das heißt konkret mehr Munition, mehr Luftverteidigung, mehr weitreichende Waffen, damit die Ukraine ihr Überleben sichern kann.
Du hast es gehört, mehr weitreichende Waffen. Und dann ist Annalena Baerbock in der Pressekonferenz noch gefragt worden, ob denn dazu dann auch Taurus-Marschflugkörper gehören. Das wollte sie dann so nicht bestätigen. Sie sagte, das könnten ja auch Panzerhaubitzen sein, die Deutschland ja bereits an die Ukraine geliefert habe. Dazu aber eine Anmerkung von mir. Panzerhaubitzen, die haben eine Reichweite von 30 Kilometer, maximal 40 Kilometer. Mein Verständnis ist das jetzt nicht als eine weitreichende Waffe zu sehen. Aber das Nein von Kanzler Scholz zu Taurus, das haben wir ja in der vergangenen Woche mehrfach gehört. Und das scheint ja auch zu stehen. Und der Bundeskanzler weiß laut neuesten Umfragen die Mehrheit der Deutschen in dieser Taurus-Frage an seiner Seite. Laut Infratest DIMAP, das ist ja das Meinungsforschungsinstitut der ARD, danach lehnen es 61% der Befragten ab, Taurus an die Ukraine zu liefern. Und die Kollegen vom ZDF Politbarometer, da liegt die Ablehnung bei 59%, also knapp 2/3. Und es sind nur 34% dafür. Aber dennoch will die Unionsfraktion die Lieferung von Taurus an die Ukraine in der nächsten Woche noch einmal im Bundestag zum Thema machen. Es kann sein, dass wir also in der nächsten Woche auch noch mal darüber sprechen.
Das machen wir ganz bestimmt. Dankeschön, Anna, für diese Lage. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht um Russland. Wir gucken ja immer mal wieder genau auf dieses Land. Wir haben es jetzt länger nicht gemacht. Es gibt aktuell eine Menge Gründe. Einen ganz aktuellen, nämlich eine dringende Reisewarnung, die das Auswärtige Amt ausgesprochen hat, betreffend Russland ganz eben. Und das werde ich jetzt mal besprechen mit unserem Kollegen Frank Eichmann. Der ist uns aus Moskau zugeschaltet. Frank, gleich am Anfang mal die Frage, Bezug nimmt auf diese dringende Reisewarnung. Wie gefährlich ist Russland denn eigentlich zunächst mal für Touristen, für Besucher?
Akut müssen wir sogar noch eins draufsetzen. Es gibt einen etwas kryptisch klingenden Sicherheitsalarm der US-Botschaft in Moskau, am Donnerstagabend veröffentlicht worden, 2 Zeilen. Die Botschaft hat danach Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Pläne von Extremisten erhalten, in den nächsten 48 Stunden in Moskau große Menschenansammlungen anzugreifen. Und die Empfehlung war dann, örtliche Medien verfolgen, was nicht sehr sinnvoll ist, denn es hat bisher keine Berichterstattung in den Medien hier, soweit ich das sehe, gegeben. Das kann also auch passieren. Generell fangen wir bei den Touristen also an. Die können nach wie vor kommen. Sie bekommen die Visa aus Russland, sogar ein E-Visum, ohne große Probleme und sehen, wenn sie hier landen, erstmal eine friedliche, boomende, eine hochmoderne Metropole. Sie können in die Kultur eintauchen, Geschichte, wie man das so kennt von früher. Man kann sogar freundliche Polizisten auf dem Roten Platz treffen, Geschäfte. Ich, wenn ich hier rausgehe, kann mir sehr guten Kaffee holen, Cappuccino. Es wirkt alles, als gäbe es keine Sanktionen, als wäre alles friedlich, aber das ist wirklich nur das Bild für den Touristen, der hier mal ein paar Tage ist, im Wesentlichen wohl auch in der Stadt bleibt oder mal nach St. Petersburg fährt und das eben nicht macht, was du gesagt hast, also irgendwie die Meinung äußern oder zum Beispiel, auch das hat es schon gegeben, in der U-Bahn das Handy öffnen und dann Ukraine-Krieg googeln und dann da vielleicht Nachrichten haben, die hier in Russland als Diskreditierung der Armee aufgefasst werden können. Da gab es in der Tat Denunziation, Verfestnahme und Verurteilung eines Mannes, der das gemacht hat.
Ist das wirklich so perfekt, dass ich da hingehe und es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Land, dass man vielleicht denkt, die Leute sind schon ein bisschen anders als vielleicht bei mir in Berlin, in Hamburg, in München?
Naja, jetzt sind wir Korrespondenten, wenn wir hier leben, natürlich auch Teil irgendwie. Ja, wir sind ein besonderer Teil, wir sind nicht wirklich Teil der Gesellschaft, aber wir leben hier und vielleicht fällt da nicht alles auf. Es ist in der Tat so, kommen wir mal wieder vom Flughafen als Tourist, dann fällt dir auf, dass auf diesen riesigen, großen elektronischen Werbetafeln, die es hier gibt, bis fast ins Stadtzentrum rein, bis vor einigen Tagen zumindest sehr viel Werbung auftauchte für die Rekrutierung, für die sogenannte spezielle Militäroperation, also den Krieg in der Ukraine. Da sieht man dann das Gesicht eines Soldaten meistens, vielleicht noch die Maschinenpistole, Stahlhelm auf, dahinter natürlich die Trikolore und dann immer die Telefonnummer 117 oder auch ein QR-Code, da kann man sich dann sofort bewerben. Das ist in den letzten Tagen verschwunden, nicht weit, also weitgehend zumindest, weil jetzt die Präsidentschaftswahlwerbung das übernommen hat, insbesondere Präsident Putin hat hier in Moskau da viel plakatiert mit dem ein bisschen beliebig klingenden Slogan Russland Putin 2024. Naja, aber das ist das, was dir vielleicht sofort auffällt. Und wenn wir jetzt, wenn du mich fragst als den hier Lebenden, ich würde wirklich immer sagen, wir leben hier in so etwas, da fällt mir kein besserer Begriff ein, als in einer Theaterkulisse. Ja, also es gibt alles, was zu einem demokratischen Russland für das Publikum dazugehört. Wir haben die Verfassung, die garantiert weitreichende Rechte. Wir haben die Polizei, wir haben die Gerichte und die haben geordnete Verfahren. Wir haben das Parlament mit den Kammern. Nächste Woche haben wir die Wahl des Staatsoberhauptes. Und doch ist allen Akteuren hier klar und dem Ausland ja auch, erstens, dass es keine unabhängigen Institutionen gibt in diesem Land. Hier gibt es die Kontrolle. Früher hat man das hier ja die verwaltete, die gelenkte Demokratie genannt. Und nehmen wir mal als Beispiel, und das ist das entscheidende Beispiel natürlich, weil das führt uns ja zusammen, diesen Krieg gegen die Ukraine. Schon das zu sagen, ist in Russland nicht erlaubt. Man muss hier militärische Spezialoperation sagen. Der Präsident spricht man vom Krieg, das meinte aber dann anders. Da sagte dann, der wird ja gegen uns geführt. Also da wirst du für relativ oder sogar absolut geringe Taten ins Gefängnis gesteckt. Beispiel ist ja Ilja Jaschin, Politiker, der hat in einem Video über Butscha geredet, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine. 8,5 Jahre ist er verurteilt worden und muss sich jetzt übrigens wieder vor Gericht verantworten, weil er nicht immer unter Post schreibt, wie es hier vorgeschrieben ist. Das ist der Post eines ausländischen Agenten. Also das ist tatsächlich etwas, was anders ist. Und vielleicht noch als letztes, das ist mir aufgefallen, als ich dort war. Das ist eine sehr bizarre Geschichte. Es gibt oder gab im Umfeld des Todes von Alexei Nawalny, wir wissen ja nach wie vor nicht ganz gesichert, woran er gestorben ist, natürlich Proteste in Russland. Tausende Menschen sind da gewesen, 10.000 auch beim Begräbnis. Mhm. Und schon kurz nachdem er gestorben war, haben viele Menschen Blumen niedergelegt an den Denkmälern für die Opfer politischer Repressionen der Sowjetunion. Und Wladimir Putin selbst hat hier in Moskau 2017 so ein großes Denkmal mit eröffnet für die Opfer politischer Gewalt, die sogenannte Mauer der Trauer. Und in diesem Jahr, an diesem Denkmal, das Putin seinerzeit selbst mit eingeweiht hat, hat es Festnahmen gegeben. Und zwar von Menschen, die dort Blumen für Nawalny niedergelegt haben und da vielleicht ein bisschen zu lange gestanden haben. Dieses Ding, dieses Denkmal, diese sehr große Anlage war umstellt von Polizei. Da standen mehrere Wagen für Gefangene, Mannschaftstransporter. Die hatten sogar so Zelte aufgebaut für die Unterkunft der Polizisten. Also das ist wirklich etwas, wenn man hinschaut, was anders ist, aber man braucht diesen zweiten Blick auf dieses, auf diese Theaterkulisse. Man muss so von der Seite reinschauen und dann entdeckt man viele Ungereimtheiten.
Deshalb haben wir euch ja auch noch in Moskau, die Journalisten, ganz kurze Frage. Du hast gerade das Wort Krieg benutzt und gleichzeitig gesagt, das dürfen wir eigentlich nicht. Ihr lebt gefährlich, das wissen wir. Wo sind die Grenzen eurer Berichterstattung? Kannst du das kurz mal sagen? Worüber kannst du jetzt auch in diesem Gespräch nicht offen reden?
Über all das, was im Krieg passiert, im Kriegsgebiet in der Ukraine oder eben dem, was hier militärische Spezialoperation heißt, ohne dass es hier von offiziellen Quellen gedeckt ist. Schon wenn ich jetzt genaue Zahlen nennen würde über Militäreinheiten, über Opfer auf der russischen Seite beispielsweise, wäre das etwas, das könnte unter die Zensurgesetze fallen. Da gibt es die Diskreditierung der russischen Armee und die Verbreitung von Fake News und besonders schlimm die wissentliche Verbreitung von Fake News. Jetzt ist die Frage, trifft das ausländische Korrespondenten, die nur ins Ausland Bericht erstatten, oder gilt das für Menschen, die auf Russisch publizieren hier in Russland? Das ist natürlich die Hauptstoßrichtung dieser Gesetze. Man möchte das in Russland vermeiden. Da navigieren wir etwas herum, aber wir passen natürlich wirklich auf, dass wir dieses ja viele Jahrzehnte existierende Studio hier nicht gefährden. Und wir prüfen natürlich alles an Informationen, was wir verbreiten. Am liebsten ist es der russischen Seite ganz klar, wenn wir die offiziellen Quellen verwenden, wenn wir immer nur Putin, Lavrov, Shoigu, Gerasimov, andere zitieren. Nicht so viel reden mit Leuten, die vielleicht ganz andere Eindrücke und Sichtweisen mitbringen könnten, die oppositionell sind. Und was uns wirklich erschwert worden ist, da gibt es ein vielfältiges Repertoire an Möglichkeiten, das ist der direkte Kontakt zu Experten. Also viele Experten mögen nicht mehr mit den westlichen ausländischen Medien reden, vielleicht weil sie dann Schwierigkeiten bekommen, vielleicht aber auch, weil wir ja inzwischen als unfreundliche Staaten gelten. Und wenn man so ins Land fährt, wird man auch dann gerne mal von den Aktivisten, die sehr patriotisch sind, wie immer sie gefüttert werden, auch als Agent bezeichnet. Und dann wird gewarnt, mit uns zu reden, so etwas passiert hier. Das macht die Arbeit wirklich teilweise unangenehm.
Ein Thema haben wir, das ist die Taurus-Debatte in Deutschland, die Affäre um die abgehörten Bundeswehroffiziere, darunter auch der Inspekteur der Luftwaffe. Ich habe gerade im Intro einen Auszug aus einer russischen Talkshow gespielt, wo da ganz munter spekuliert wird, was man denn, sollte Taurus geliefert werden, an deutschen Städten so zerstören könnte. Hamburg, München, Rammstein. Das macht hier Wellen und den Deutschen offenbar auch Angst. Eine Mehrheit laut ARD trennt gegen Taurus-Lieferung. Was ist denn jetzt eigentlich von diesen Drohungen zu halten, die wir da aus Moskau hören?
Also diese teilweise wirren Drohungen in den Propagandashows, die begleiten ja den Krieg seit 2022, was da alles schon bombardiert werden sollte, wo Atombomben hingeworfen werden sollten, vor die Küste Großbritanniens, und dann kann man da eine tsunamiartige Welle und dann schwappt man die ganze Insel weg. Sowas hat's gegeben. Deutsche Städte, auch als die Leopard-Debatte geführt wurde, wo werden wir hinmarschieren, wann sind wir wieder in Berlin, die Beschimpfungen der Spitzenpolitiker, das ist fast schon Folklore. Aber dieses Thema, das ploppte auf, justament am Tag der Beerdigung von Nawalny, und hat dieses Thema komplett neutralisiert hier. Es ist zum Top-Thema in den russischen Medien geworden. Es ist ja veröffentlicht worden von Margarita Simonyan, dieser Mitschnitt, der Chefin von RT, eine staatsfinanzierte mediale Institution. Und dann kam Dmitri Peskov, das ist der Präsidentensprecher. Den hören wir immer, klingt immer so ein bisschen verrauscht. Der macht Telefonschalten und wird dann von Journalisten gefragt, dies und das. Und da sollte er sich eben auch äußern. Und da war sein Narrativ, seine Erzählung, und die hat es dann ja geschafft in die Debatte, nicht nur hier, sondern so wie ich es wahrnehme, auch in Deutschland. Innerhalb der Bundeswehr hätte es Pläne gegeben für Angriffe auf russisches Territorium. Und man müsse jetzt mal diskutieren, so Peskov, ob die Bundeswehr da eigeninitiativ unterwegs war, wie kontrollierbar sie überhaupt noch ist und wie sehr Scholz die Situation noch unter Kontrolle hat. Oder aber ob das Ganze Teil der deutschen Regierungspolitik sei. So ist das hier gesponnen und entwickelt worden. Und wie du es gesagt hast, ja offensichtlich sehr erfolgreich. Denn das war ja etwas nicht nur fürs Heimische, sondern ganz offensichtlich auch für das Publikum in Deutschland. Und hat dort wohl ganz gut funktioniert mit dieser Verbreitung von Angst, von Szenarien, von möglichen Kriegsoptionen.
An die natürlich Insider wirklich nicht glauben. Was mir aufgefallen ist, Frank, da wüsste ich gerne mal deine Einschätzung. Wenn jetzt die russische Seite diesen Mitschnitt veröffentlicht, dann sagt sie ja auch, wir können sowas mitschneiden. Der Effekt war ja nicht nur eben eine Debatte in Deutschland, sondern auch eine Debatte in der Bundeswehr, die gesagt hat, wir müssen unsere Sicherheitsstandards sofort erhöhen. Also haben die Russen sich da mit der Veröffentlichung selbst eine Informationsquelle zumindest teilweise zugedreht. Das ist doch nicht schlau eigentlich, oder?
Ja, aber da sind wir wahrscheinlich in so einer Geheimdienstdialektik und wir beide sind da nicht die Richtigen, das vertieft zu diskutieren, weil man kann es ja auch umgekehrt sehen. Man kann ja auch sagen, ich kann das veröffentlichen, ich kann auf diese Quellen verzichten, ich kann das publik machen und damit deute ich an, ich habe auch noch andere Zugänge, ich gebe das hier mal auf. Und auf der anderen Seite sage ich, mir ist die gezielte taktische Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit möglicherweise so wichtig, dass ich dieses Instrument eben mal suche. Aber ich würde in Klammern dann dazu lesen als mögliche Botschaft, das ist aber reine Spekulation von mir, ja, das ist eine Möglichkeit, aber wir haben da einen großen Instrumentenkasten.
Ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, ob die eigenen offenbar ja recht hohen Verluste in Russland ein Thema sind. Da hast du gesagt, da reden wir mal lieber nicht drüber. Das wollen wir auch nicht tun. Aber wir können über die Kriegswirtschaft reden, auf die Putin das Land umgestellt hat. Die Debatte läuft jetzt ja auch in Brüssel. Die Forderung, die EU müsse das auch tun. Frage an dich. Kriegswirtschaft in Russland heißt ja wahrscheinlich erstmal sehr viel mehr Jobs. Sieht alles gut aus. Kann Russland und wie lange diese Kriegswirtschaft durchhalten?
Ich will mich nicht drücken vor dieser Antwort auf die Frage, okay, wie viele Soldaten sind gestorben. Ich kann es nur wirklich nicht sagen, weil dazu keine Statistiken veröffentlicht werden. Es gibt nichts dazu. Es sind viele Statistiken, auch aus dem Wirtschaftsbereich, und das ist jetzt der Übergang, auch verschwunden. Man kann nicht mehr so leicht in die russische Wirtschaft hineinschauen, wie es noch vor 3-4 Jahren möglich war. Das ist wirklich ein Problem. Wir können das nicht sagen, und auch Selenskyj mit der Zahl, die er genannt hat, auf der anderen Seite der Ukraine, ist ja auch eine Zahl von Opfern an die Fragezeichen gemacht worden. Hier ist die letzte von Shoigu irgendwann Anfang des vergangenen Jahres veröffentlicht worden. Da gibt es keinen aktuellen Stand. Und es ist auch übrigens nicht wahnsinnig breit gefeiert worden, dass man Avdiivka endlich befreit hatte. Das ist eher so nüchtern zur Kenntnis genommen worden. Hier läuft ja wirklich jeden Tag sehr viel Frontberichterstattung im staatlichen Informationsfernsehsender von morgens bis abends. Aber das scheint mir derzeit auch ein bisschen ausgedünnt zu sein, eben weil wir jetzt in Richtung Präsidentschaftswahl gehen. So, und da ist natürlich jetzt die Frage, fragst nach der Kriegswirtschaft und wie kann das alles weitergehen? Wir sollten nicht darauf hoffen, dass Russland durch die Sanktionen einknickt. Oder wie man es hier immer interpretiert, dass der kollektive Westen mit seinem hybriden Krieg versucht, Russland in die Knie zu zwingen und das eben unter anderem mit den Sanktionen. Russland steht wirtschaftlich erstaunlich gut da, auch wenn Präsident Putin in seiner über zweistündigen Ansprache ein paar Zahlen genannt hat, die jetzt nicht unbedingt ganz korrekt waren und gestimmt haben, soweit ich das sehe. Aber Russland hat ein deutliches Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr, zwar auch eine hohe Inflation, aber eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Russland hat besonders in der verarbeitenden Industrie zugelegt und in der Metallurgie, aber das geht sicherlich in Richtung Kriegswirtschaft. Solange dieser Krieg geführt wird und man da Sonderschichten fährt, Leute braucht, Panzer, Granaten, was auch immer baut, sind diese Unternehmen ausgelastet, die Leute werden bezahlt und es gibt ja auch noch dieses, das klingt immer ein bisschen zynisch, es gibt ja diese Einnahmequelle für Menschen, die eher im ländlichen Raum tief im Osten des Landes leben und sich dann als Vertragssoldaten rekrutieren lassen und dann einen sehr hohen Sold, vergleichsweise wesentlich höher als das, was man im zivilen Sektor erzielen kann, bekommen. So, die Wirtschaft wird noch weiter funktionieren. Es gibt Bereiche in den Sanktionen, die funktionieren. Da ist immer die Rede zum Beispiel Einfluss auf das Flugwesen. Es ist in Russland ja sehr wichtig, riesiges Land, 11 Zeitzonen. Man muss von A nach B kommen. Aeroflot hat sehr viele und auch die anderen Fluglinien, sehr viele Airbus und Boeing im Einsatz. Und die hochmodernen, die kann man nicht einfach warten, weil man hat nicht die Möglichkeit, die sind ja wie fliegende Computer. Und da gibt es Schwierigkeiten, die in Schuss zu halten. Förderanlagen, Öl und Gas, auch das ist wohl ein Problem. Chips und vieles andere kann man importieren über die sogenannten Parallelimporte aus Nachbarländern. Da gibt es den Versuch dann wieder von Sekundärsanktionen, um das einzudämmen. Sehr, sehr viel, aber wir sind nicht allein auf der Welt. Der Westen ist nicht allein. Es gibt sehr viele andere Märkte, es gibt andere Player, es gibt große Volkswirtschaften wie China, die versuchen natürlich hier noch intensiver die Situation auszunutzen. Und ein Beispiel dafür ist, dass der Wagenpark sich hier in Moskau auch sichtbar schon wirklich dramatisch geändert hat. Weniger Fahrzeuge aus dem Westen, viel, viel mehr aus China. Hunderttausende Autos schickt China inzwischen. Ich glaube, 800.000 waren es im vergangenen Jahr allein hier nach Russland.
Wir kriegen relativ viel Hörerpost, Frank, die auch immer wieder eine Frage stellt, die eigentlich, ich denke, fast beantwortet ist. Ich stelle sie trotzdem nochmal, weil der Unglaube so groß ist. Was treibt Putin? Was ist der Kern? Ist das wirklich nur historischer Revisionismus? Ist es vielleicht auch Machterhalt? Muss er das machen? Wir hatten einen O-Ton im Intro, wo einer sagte, am Anfang war sein Rating nicht gut, seine Zustimmung, der Krieg hat das geändert. Wie siehst du, was ist so inside Putins Kopf los?
Ich würde damit beginnen, das ist jetzt nicht sehr originell, aber ist, glaube ich, doch wichtig. Es war nie angelegt als das, was wir jetzt erleben, so einen langen Krieg, sondern es war gedacht wohl als eher kurze Kommandooperation. Man ist dann auch in Kiew, man installiert dort eine andere Regierung, einen anderen Präsidenten, zieht sich dann zurück. Und dann ist die Geschichte relativ zügig entschieden. Es gab ja Propagandisten, die da von den 3 Tagen gesprochen haben, Putin selber nicht. Aber ich glaube, das sollte wirklich sehr schnell gehen. Inzwischen sehen wir da immer so in Wellenbewegungen leicht unterschiedliche Interpretationen, aus denen wir vielleicht ein bisschen Putins Motivation ableiten können. Die Grundgeschichte, die er erzählt, ist in der Tat immer die gleiche. Auch in seiner Rede jetzt an die Föderalkammer kam das wieder. Nicht wir haben den Krieg angefangen, sondern wir wollen ihn beenden. Er ist uns aufgezwungen worden vom Neonazi-Regime in Kiew. Der Westen unterstützt das. Russland soll geschwächt werden. Wir sollen in die Knie gezwungen werden. Wir müssen uns dagegen stemmen. So wird das hier von Putin nach wie vor erklärt. Aber das ist keine durchkalkulierte Strategie, wie es da weitergehen soll, sondern eher so auf der operativen Ebene versucht man und versucht Putin, diesen Krieg, ja, in eine Richtung zu führen, so dass er ihn dann irgendwann mal beenden kann, vielleicht auch mit Verhandlungen. Aber die Frage ist natürlich, was ist das, was er tatsächlich akzeptieren kann und womit die Ukraine auch leben kann? Und das ist momentan etwas, was wir überhaupt nicht sehen können. Wir diskutieren das hier auch im Studio sehr häufig. Was motiviert den Putin? Gibt es irgendwann mal ein Zurück, eine Annäherung an den Westen? Da sind ja wirklich wie mit einem Beil die Kontakte zerschlagen worden in beide Richtungen. Tja, Was motiviert Putin? Wo will er tatsächlich hin? Welche Pläne hat er mit der Ukraine? Er hat im russischen Staatsgebiet Gebiete einverleibt. Möchte er jetzt doch das ganze Land einnehmen? Ist ein großes Fragezeichen. Okay. Und ich glaube, Spekulationen helfen uns auch nur wirklich sehr bedingt hier weiter. Wir sehen nur, dass es keinen Willen gibt, diesen Krieg jetzt zu beenden und zu Konditionen, die Putin nicht allein in der Hand hat.
So eine Situation mit vielen Fragezeichen zwingt natürlich die Gegenseite, in diesem Fall den Westen, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Das ist der Nachteil dabei. Deshalb hätten wir gerne Antworten. Gibt's nicht, das ist akzeptiert. Noch eine Frage, wahrscheinlich auch mit einem großen Fragezeichen, die Opposition bei euch in Russland. Wie groß ist sie, wie gefährlich könnte sie Putin werden? Was macht sie jetzt gerade mit Blick auf die Wahl, die ja jetzt Mitte März vom 15. bis 17. stattfindet, die Präsidentschaftswahl?
Ja, an drei Tagen wird hier abgestimmt. Das Ergebnis steht fest. Wladimir Putin wird der nächste Präsident sein. Wenn ich dir jetzt die Namen vorlese der Gegenkandidaten, dann wirst du vermutlich mit den Schultern zucken. Darum lasse ich es jetzt auch mal. Die werden irgendwie im einstelligen Bereich landen. Putin wird gewinnen. Man hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. 67,5% von 2018 gibt es da zu knacken. Es gibt die deutliche Aufforderung, elektronisch zu wählen. Man hat diese drei Tage, damit möglichst viele Menschen an die Urnen gehen. Und es gibt den Wunsch der Opposition, den Aufruf. Auch Julia Nawalnaja hat das ja in ihrem letzten Video nochmal bekräftigt. Geht am Sonntag um 12 Uhr in die Wahllokale. Das ist ein Zeichen des Protests. Dort zu sein ist kein Verbot. Am Mittag des Sonntags abzustimmen ist auch nicht verboten.
Das ist der letzte Tag sozusagen.
Das ist der letzte Tag, das ist der Mittag des letzten Wahltages. Dann geht da rein. Ja, und wir schauen mal, was da tatsächlich passieren wird. Wir werden auch einige Wahllokale uns anschauen und mal sehen, ob da wirklich eine große Menschenmenge plötzlich auftaucht. Wir haben ja bei der Beerdigung von Nawalny und jetzt auch in den Tagen danach, wenn man rausfährt zum Friedhof in den Südosten Moskaus, wo das Grab Nawalnys direkt rechts am Eingang liegt, da werden nach wie vor Blumen niedergelegt, viele große Mengen. Diese Menschen gibt es, die da protestieren. Keine organisierte Opposition in Russland, die wirklich tätig sein kann, weil es Festnahmen gegeben hat und Urteile gegeben hat, mit den Namen, die wir da immer wieder gerne nennen. Ich hatte ja schon den Namen Ilja Yashin erwähnt, Wladimir Karamosa wäre ein weiterer. Also es hat die Verhaftung gegeben, auch die Antikorruptionsstiftung Nawalnys ist ja als extremistisch eingestuft und verboten worden. Aber es waren viele Menschen da, die dann doch gesagt haben, wir möchten hier mal Blumen niederlegen und vielleicht wird das am Sonntag auch passieren. Das ist aber keine Opposition, die jetzt wirklich Putin gefährlich wird. Er wird von der Mehrheit des Volkes hier in Russland unterstützt. Er wird auch in seinem Kriegsagieren unterstützt oder der speziellen Militäroperation. Mehrheitlich. Die Mehrheit sagt auch, Russland bewegt sich in die richtige Richtung. Wir stehen hinter den Zielen Putins. Die Wiederherstellung der Werte, der Kampf auch gegen diese verlotterten westlichen Werte. LGBTQ-Propaganda ist hier ja verboten worden im Land und ähnliches. Wir werden aber trotzdem vielleicht sehen, das hat es ja schon mal gegeben, dass die Kriegsmüdigkeit zunimmt und vielleicht auch so etwas wie Putin-Müdigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, er ist seit 20 Jahren im Amt und zählt man den Medvedev mit seit 24 Jahren, seit dem Jahrtausendwechsel. Es gibt Generationen, die haben nie was anderes erlebt. Putin ist ein Mann, der ist nicht hypermodern, der benutzt nicht mal ein Handy, kaum Computer. Vielleicht gibt es da schon durchaus den Wunsch mal nach einem moderneren Menschen. Und wir haben, das wäre jetzt der Gedanke, der vielleicht ganz interessant ist aus meiner Sicht. Wir haben am 31. Dezember des Jahres 1999, da stand ich auch hier im Studio, eine Rede gehört, eine Neujahrsrede vom damaligen Präsidenten Boris Jelzin. Und da hat er dann mit fast tränenerstickter Stimme angekündigt, ich trete zurück, ich übergebe an Wladimir Putin, der heute noch Präsident ist. Das war im Hintergrund lange vorbereitet, aber da wurde es dann exekutiert. Und wenn solche Vorbereitungen heute schon laufen sollten, wir werden davon nicht erfahren. Es wird aber nicht auf das Konto einer Opposition gehen, sondern es wird organisiert sein in der Machtelite, damit dieser Übergang so gewährleistet wird. Das war damals auch wichtig, dass der scheidende Präsident tatsächlich mit allen Sicherheits- und Freiheitsgarantien für sich und seine Familie gehen kann. Aber die Opposition, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Es ist so, dass Julia Nawalny ja angekündigt hat, ich werde das Erbe meines Mannes versuchen fortzusetzen, im Ausland und auch in Russland zu versuchen, die Opposition zu vereinigen. Aber das ist hier wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, in Russland oppositionell tätig zu sein. Es hat auch bei der Beerdigung im Umfeld Gesichtserkennung gegeben. Wenn du heute Blumen niederlegst, so ist es mir gegangen, dann steht vor dem Friedhofstor jemand einfach am Polizeiauto mit dem Handy und filmt ganz offen jeden, der da reingeht und Blumen niederlegt und natürlich Journalisten auch. Also da kann es auch noch passieren, dass es im Nachhinein vielleicht Festnahmen, Befragungen, Ansagen gibt. Das ist wirklich nicht wie bei uns, dass man friedlich Protest übt und dann geht das irgendwie seinen Gang, sondern es droht hier wirklich sogar der persönliche Freiheitsentzug, Schwierigkeiten in der Karriere etc. Und das überlegt man sich natürlich, weil man weiß, dieses Land kann einem das Leben sehr, sehr schwer machen.
Es gibt ja den Spruch, ein Unglück kommt selten allein. Ich wandle den mal ab zum Ende unseres Gesprächs. Ein Unmensch kommt selten allein. Und wir haben nämlich zwei Präsidentschaftswahlen, auf die wir besonders gucken. Einmal die jetzt in Russland, aber eben im November auch die in den Vereinigten Staaten. Gibt es schon Äußerungen vom offiziellen Moskau, was den möglichen Wahlsieger Donald Trump angeht? Die beiden mochten sich ja eigentlich, Trump und Putin. Wird da schon vorzeitig gejubelt?
Nein, da wird nicht vorzeitig gejubelt, sondern es wird hier betont, das ist uns egal, wir können mit jedem leben. Und seltsamerweise hat Wladimir Putin sehr viel Sympathien für Joe Biden erkennen lassen und gesagt, das ist ein Typ, der ist zwar nicht auf meiner Linie politisch, aber es ist so ein Politiker der alten Schule, der ist verlässlich, da weiß man, worum es geht. Also da klang er dann ganz anders, was Russland in der Tat unternimmt, ob Russland sich in diesen Wahlkampf involviert. Wie auch immer, das ist hier natürlich überhaupt kein Thema, sondern hier, und das war ja auch schon bei der Trump-Wahl so, wird immer argumentiert, das ist eine Geschichte, die passiert ganz woanders, wir beobachten das aus der Ferne.
Nun hat Putin im Gegensatz zu Biden oder Trump ja einen großen Vorteil, er ist relativ jung, Anfang 70. Offenbar, frage ich vielleicht auch nochmal, im Gegensatz zu vielen immer wieder Gerüchten, die hier rumkursieren, ja nicht todkrank, der ist ja schon ein paar Mal tot gesagt worden. Schlussfrage, wird Putins Russland für uns zum Schrecken ohne Ende?
71 ist er sogar schon. Ja. Und wenn er denn gewählt wird, wird er mit 77 aus dem Amt scheiden und er könnte dann aber nochmal 6 Jahre und dann wäre er richtig alt. Ist er todkrank? Das wissen wir nicht. Das, was wir wahrnehmen, die Präsentation von Putin ist eine andere. Putin auf den Bildschirmen dieses Landes, ein Mann, der fast so im Mikromanagement-Style unterwegs ist, sich in die Region begibt, Leute trifft, Turnhallen eröffnet, in seiner Rede erzählt, wo man dann demnächst, dass man nicht so viel Alkohol trinken soll, was auch immer er da thematisiert, das verbreitet das Bild. Ich bin im Bilde, ich bin zwar nicht der Jüngste, aber ich bin absolut fit. Es halten sich immer wieder die Gerüchte, und das sind wirklich nur Gerüchte, dass Putin Doppelgänger habe. Es soll dafür Indizien geben. Ich halte das für Quatsch. Ich denke, dass wir auch deshalb immer wieder in diese Richtung fokussiert werden, weil dann beschäftigen wir uns mit dem Mann an der Spitze. Dann beschäftigen wir uns mit diesem politischen System und schauen eben nicht auf die andere Seite, die es ja auch immer noch gibt, trotz aller Schwierigkeiten, nämlich der Zivilgesellschaft. Das ist das, was wir tatsächlich im Auge behalten sollen und das, wo auch unsere Hoffnung noch liegt, dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich habe hier nach wie vor ein Problem und wie auch immer versuche ich da vielleicht auch tätig zu werden, aus dem Ausland, auch im Inland. Das ist wirklich, finde ich, eher die Hoffnung, ob Putin jetzt noch mit 77 Präsident ist oder ob man ihm einen Nachfolger findet innerhalb der Machtstruktur. Das haben wir alles nicht in der Hand, aber ein Ende ohne Schrecken kann es nicht geben, weil auch Präsident Putin mit 71 wird irgendwann zu alt sein. Und nach den beiden nächsten Wahlperioden, wenn er sie denn tatsächlich vollziehen würde, dann müsste er raus oder die Verfassung nochmal enden. Dann wird es aber sehr viel Unmut geben. Und hinter allem steht jetzt noch eins, das muss man auch nochmal deutlich sagen. Wir reden jetzt fast so, als wäre Russland ein normales Land, das vor einer Präsidentschaftswahl steht. Aber es ist ein Land, das Krieg gegen einen Nachbarn führt, auch wenn es hier nicht so genannt wird. Das hat sicherlich auch nochmal Einfluss auf den Kredit, den Putin hier in Russland hat. Denn diese Kriegsmüdigkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Irgendwann wird sie diese Gesellschaft hier auch erreichen, wenn es denn so weitergeht wie heute. Das wird sich nicht dauerhaft unterdrücken lassen.
Da bleibt also einiges offen. Wir nehmen das als Schlusswort, lieber Frank. Schönen Dank. Ihr bleibt ja alle in Moskau im Studio und habt ein Auge auf dieses Land und auf die weiteren Entwicklungen. Das wird immer wieder eine Rolle spielen bei uns. Also tschüss nach Moskau.
Ja, Carsten, wenn man deinem Gespräch mit Frank gerade so zugehört hat, dann fällt mir ein Podcast ein, den unsere Kolleginnen und Kollegen hier im ARD-Hauptstadtstudio regelmäßig machen. Das ist der Tagesschau-Zukunftspodcast mal angenommen. Und da laden sie dann immer Hörerinnen und Hörer regelmäßig ein zu einem Experiment, zu einem Gedankenexperiment. Und im vergangenen Juni hatten sie sich dann tatsächlich darin mit der Frage beschäftigt, mal angenommen, Putin wird gestürzt, was dann? Und dann gehen sie eben dieses Szenario durch. Aber sie haben auch in diesem Podcast schon ganz andere Fragen gestellt, wie keine Bauern mehr, was dann? Oder künstliche Intelligenz ersetzt uns, was dann? Und jetzt in ihrem neuesten Podcast geht es um ein Thema, mit dem wir uns bei Streitkräfte und Strategien auch immer wieder beschäftigen. Es geht um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich gefragt, mal angenommen, Deutschland wird angegriffen und muss sich verteidigen, was dann? Und weil das ein Tagesschau-Podcast ist, haben sie überlegt, wie sich ein solches Szenario als Meldung in der Tagesschau anhören könnte.
Der Bundeskanzler hat die Bevölkerung aufgerufen, Ruhe zu bewahren und im Fall eines Angriffs einen Schutzraum aufzusuchen. Er forderte dazu auf, dass sich alle Reservisten bei den Armeedienststellen melden. Zudem bat er zivile Helfer, sich mit ihren Kommunen oder Hilfsorganisationen vor Ort in Verbindung zu setzen. Informationen gäbe es auch über die Warn-Apps.
Wie gesagt, das ist ein Szenario, mit dem sich Christian Becker und Gábor Hallas hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio beschäftigt haben. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit dir, Gábor, darüber sprechen kann. Ihr habt euch ja intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Mal angenommen, Deutschland muss sich verteidigen. Was hat dich denn bei der Recherche dazu am meisten überrascht?
Naja, wenn man sich lange mit diesem Thema beschäftigt, dann überrascht einen zumindest nicht der Gedanke, dass Deutschland vielleicht ziemlich schlecht vorbereitet ist. Also auch wenn man euren Podcast hört, das ist ja klar, das kommt immer wieder. Aber das dann nochmal so klar zu sehen, das ist schon heftig. Jetzt könnte man über Munition reden, über die Frage, wie kann die Bundeswehr uns verteidigen, wie lange schafft sie das? Das sind natürlich alles wichtige Fragen, aber überrascht war ich schon auch nochmal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was ist denn mit uns Zivilisten? Wie schützen wir uns? Da geht es dann um Schutzräume, also Bunker zum Beispiel. Die gibt es in Deutschland noch, etwa 600. Das sind aber viel zu wenig, auch weil eben kaum einer von diesen Bunkern noch funktioniert. Und meine Kollegin, du hast sie angesprochen, die war in so einem Schutzraum in Berlin. Da passen so etwa 1500 Leute rein. Kann man sich jetzt auf Berlin hochrechnen, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Und das ist ein Schutzraum aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, etwa 100 Jahre alt, also ungefähr. Und der ist so über dem U-Bahn-Schacht, also zwischen U-Bahn-Schacht und Erdoberfläche ist da noch dieser Schutzraum eingerichtet, wurde im Zweiten Weltkrieg genutzt. Da war es sehr, sehr eng, da haben sich viele Leute reingequetscht und ist eben einer, der jetzt zumindest theoretisch noch nutzbar wäre, nicht weil der Staat das wollte und sich gekümmert hat, sondern da gibt es einen Verein, Berliner Unterwelten heißt der, und der kümmert sich, hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Wasser noch läuft, es gibt auch Nottoiletten und ja, im Ernstfall würde der noch helfen, wenn auch nicht gegen alles, das hat uns Dietmar Arnold vom Verein Berliner Unterwelten erzählt.
Also wenn jetzt eine Atombombe in Potsdam runterkommt, ist man hier unten sicher. Wenn die Atombombe in Berlin-Mitte runterkommt, möchte ich nicht behaupten, dass die Anlage irgendwie noch schützt, weil das wäre dann zu nah.
Oh Mann, also du hast ja schon erzählt, wir Zivilisten, wenn Deutschland angegriffen würde, wir müssten gucken, ob wir irgendwo einen Bunker finden oder einen Keller. Also es gibt Dinge, die wir machen können. Und gibt es denn auch Sachen, die wir Zivilisten machen müssen, wenn Deutschland angegriffen wird?
Na, in der Vorbereitung ist es, glaube ich, erstmal gut, sich Fragen zu stellen. Also was jetzt irgendwie bei den Schutzräumen, wenn man da noch kurz bleibt, ist es so, dass die Häuser zum Beispiel, haben wir gelernt im Podcast, die haben ein ziemlich gutes Fundament. Also ja, in den Keller kann man gehen, auch die Wohnung bietet zumindest einen Schutz, wenn man zwei Wände zwischen sich hat, also einen kleinen Schutz, keinen absoluten. Schutz und sonst, ja, sollte, glaube ich, jeder und jede schauen, dass zum Beispiel die Klassiker genug Wasser im Haus ist, dass das für 2 Wochen reicht, dass man sich Konserven besorgt, auch das berühmte Toilettenpapier. Mhm. Und ganz wichtig, auch wird immer wieder empfohlen, ein Radio, das mit Batterien läuft, denn wenn der Strom weg ist, dann kann so ein Radio natürlich wertvoll sein, um ja im Ernstfall informiert zu werden.
Okay, klar, wenn Deutschland dann angegriffen wird, dann denken wir aber, und du hast das ja gerade auch schon erwähnt, zuallererst erstmal an die Bundeswehr. Und dazu habt ihr für euren Podcast mit einer Frau gesprochen, die wir ja auch schon mal bei Streitkräfte und Strategien eingeladen haben, mit Generalstabsärztin Nicole Schilling. Und was hatte denn jetzt diese ranghöchste Soldatin der Bundeswehr, die sie ja ist, was hatte sie zu eurem Szenario zu sagen? Wie ist die Bundeswehr vorbereitet?
Auf jeden Fall noch nicht gut genug. Sie sagt ganz klar, Deutschland muss sich verteidigen können. Also sie sagt, dieses Szenario ist ja auf alles andere als fremd. Also Deutschland muss ganz aktiv etwas dafür tun. Und sie sagt, es wird im Fall der Fälle jetzt nicht so sein, dass andere uns helfen. Und diese Vorbereitung, sagt sie auch, die sollte jetzt beginnen. Nicole Schilling ist ja, das habt ihr auch im Podcast besprochen, bei der Bundeswehr für Personal zuständig. Bundeswehr hat 181.000 Soldatinnen und Soldaten, eine hohe Abbrecherquote, das ist alles bekannt. Dann haben wir im Podcast gelernt, es gibt etwa 930.000 Reservisten, aber nur 34.000 davon sind aktiv, also üben regelmäßig. Das ist natürlich auch viel zu wenig. Und es gibt noch ein anderes, ganz praktisches Problem: Wenn die im Laufe ihres Lebens mal umgezogen sind, dann kriegt die Bundeswehr nicht automatisch die neue Adresse. Und die Meldebehörden, die melden das eben auch nicht unbedingt weiter. Und das kann natürlich ein Problem sein, wenn man dann irgendwie einen Einberufungsbescheid schicken will, dann kommt der gar nicht an. Und Nicole Schilling hat uns auch erzählt, dass wir uns dran gewöhnen müssen, deutlich mehr Militär zu sehen, weil die in Deutschland unterwegs sind, um zum Beispiel zu üben. Und sie sagt auch, jeder und jede sollte sich klar werden, dass im Kriegsfall auch alle gebraucht werden. Nicht unbedingt jetzt, um bei der Bundeswehr zu kämpfen, sondern um zu helfen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Arzt bin, dann könnte ich Verletzte versorgen. Ich könnte aber auch, wenn ich ein großes Auto habe, Dinge transportieren. Und sie sagt, solche Pläne gab es schon mal im Kalten Krieg. Da gab es ja Kreiswehrersatzämter, die zum Beispiel für die Musterung zuständig waren. Und die haben aber im Ernstfall auch Fahrzeuge einberufen.
Und die haben dann zum Beispiel auch ganz konkret landwirtschaftliche Maschinen, LKWs, Traktoren, also solche Fahrzeuge, die zur Unterstützung der Streitkräfte erforderlich waren, dann auch ja, herangezogen, möchte ich mal so formulieren. Also sprich, für jedes Fahrzeug gab es dann auch so eine Art Einberufungsbescheid und der jeweilige Besitzer, Eigentümer der Fahrzeuge wusste dann im Fall der Fälle, wo er sein Fahrzeug hinbringen muss.
Also das wäre dann der Einberufungsbescheid für den Traktor.
Na mal, also wir Zivilisten müssen vielleicht unseren Traktor abgeben oder unser Auto. Wir sollten uns ein Radio mit Batterie oder Kurbelbetrieb besorgen. Aber wie werden wir in einem solchen Angriffsfall dann noch regiert? Also das eine ist ja, dass das von der Bundeswehr her läuft, aber wir haben ja auch eine Regierung. Was passiert dann eigentlich? Wir sind ja beide nicht weit weg hier vom Reichstag und auch vom Kanzleramt.
Ja, da ändert sich sehr viel. Also was die meisten vielleicht noch wissen, steht ja so im Grundgesetz, der Bundeskanzler übernimmt die Befehls- und Kommandogewalt vom Verteidigungsminister. Und natürlich müsste die Bundeswehr ja auch Deutschland sofort verteidigen, aber es müsste dann formal der Verteidigungsfall ausgerufen werden. Das würde der Bundestag tun, der Bundesrat, also die Länder müssten auch zustimmen. Und wenn das dann erklärt ist, dann dürfen Kanzler und Regierung relativ viel, sind zum Beispiel überall im Land dann für die Polizei zuständig. Das ist ja im Moment Ländersache. Oder ein anderes Beispiel, wenn eine Bundestagswahl anstünde, dann könnte die verschoben werden. Und es kann sogar sein, dass es nur so eine Art Notparlament gibt. Das sind 48 Leute, 2 Drittel aus dem Bundestag, 1 Drittel aus dem Bundesrat. Steht auch alles im Grundgesetz. Da ist nämlich viel geregelt, weil man sagt, naja, in so einem Kriegsverteidigungsfall, da müssen ja Entscheidungen schnell getroffen werden. Und manchmal ist eben einfach nicht die Zeit, den Bundestag einzuberufen. Es soll aber auf der anderen Seite auch nicht so sein, dass die Demokratie aus den Angeln gehoben wird.
Hm. Also das ist schon, ist wirklich ein interessantes Gedankenexperiment, was ihr da gemacht habt. Hast du denn jetzt schon nach deinen Recherchen dir vorgenommen, irgendwas bei dir persönlich zu verändern?
Naja, das ist ja wie immer so, man will das irgendwie nicht wahrhaben, man verdrängt es gern. Also nee, ich habe mir jetzt noch nicht die Wasserflaschen hingestellt und so ein Radio habe ich auch nicht zu Hause. Es ist ja einfach so ein düsteres Szenario, es ist irgendwie unvorstellbar. Aber klar, also man lernt, wenn man sich damit beschäftigt, dass es durchaus klug ist, sich vorzubereiten. Auch wenn man jetzt sagt, naja, so ein richtiger Landkrieg in Deutschland, das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Aber es gibt ja auch andere Angriffe, das sehen wir immer wieder, Cyberangriffe. Da könnte es zum Beispiel sein, dass der Strom nicht funktioniert, die Heizung lahmgelegt ist. Und dann ist es ja auch nicht schlecht, wenn man all diese Vorbereitungen hat.
Da hast du sehr recht. Vielen Dank, Gabor. Vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen auch für den Podcast, den du ja zusammen mit Christian Becker gemacht hast. Für uns ist das eine unbedingte Hörempfehlung. Der Tagesschau Zukunftspodcast, mal angenommen, Deutschland muss sich verteidigen, was dann? Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich vor allem in der ARD Audiothek. Wir haben auch noch einen Link dazu in den Shownotes und auch noch den Link zu dem mal angenommen Putin wird gestürzt Podcast aus dem vergangenen Sommer. Tschüss, Gabor.
Tschüss, danke für die Einladung.
Wir melden uns dann am Dienstag wieder. Das war's also für diese Ausgabe. Und bis dahin freuen wir uns für immer über Ihre, über eure Anregungen, über Lob, auch über Kritik natürlich. Das Ganze bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke.
NDR Info. Der Hintergrund.
Ich war damals Angestellter des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Minen Zivilisten verstümmeln.
Sie sind nahezu weltweit geächtet. Und doch verseuchen über 100 Millionen Landminen ganze Landstriche und gefährden Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Eine unkonventionelle Idee gibt Hoffnung.
Ich habe mich mit diesem Minenräumer in einem Restaurant unterhalten und er malt auf eine Papierserviette eine Zeichnung und sagt, kannst du mir nicht eine Maschine bauen, die kleinen Explosionen standhält? Eine Art gepanzerten, ferngesteuerten Rasenmäher.
Der sogenannte Digger erschüttert die Erde und gräbt sie um. Er bringt damit Landminen kontrolliert zur Explosion. Wie man die Welt von Landminen befreit. Unser Thema in der Reihe Hintergrund. Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.